يا خيال تضحك كمان
اماني
امان
باسشان
فريد
بيلي
باكس
خوت
سواني
هيليا
اوهانجي
بوتني
رامسنغو
فريدة
السلام
Peace Sounds
Alternativen aus dem globalen Süden
Opa la guerre, Onino la guerre, Opa bida guerre, Ola jamais voulu.
Was ist Frieden eigentlich?
Genug, ein Friedensabkommen, um Gerechtigkeit für alle zu schaffen?
Wie schaffen Aktivistinnen es, hoffnungsvoll zu bleiben, obwohl sie täglich Gewalt erleben?
Können Menschen wie du und ich wirklich was verändern?
Was tun die Leute nach dem Krieg mit ihren Erinnerungen?
Empfinden wir für alle Betroffenen von Kriegen die gleiche Empathie?
In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unter schwierigen Bedingungen versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Sie leisten solidarische Nothilfe,
wehren sich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung
und setzen sich ein für gewaltfreie Veränderungen.
Hört zu.
Hört zu.
Hört zu.
Motiviert durch mein Engagement als Friedenspraktiker ist es mein oberstes Ziel, meine Geschichte auf einer Plattform zu teilen, die authentisch wirkt und, was wichtig ist, das richtige Publikum erreicht. Dieses Engagement entspringt dem Wunsch, andere zu inspirieren und zu zeigen, dass Frieden selbst nach einem gewaltsamen Konflikt nicht nur denkbar, sondern auch erreichbar ist. Es ist der Glaube an die transformative Kraft von Erzählungen, die einen positiven Wandel bewirken und inmitten von Widrigkeiten Hoffnung wecken können.
Willkommen zum Podcast Peace Sounds. Heute führen euch durch die Episode Maris und Anna.
Gerade gehört habt ihr ein ins Deutsche übersetztes Zitat von Derek Sanico, ein Friedensaktivist von den Philippinen. Er hat sehr schön in Worte gefasst, was wir mit dem Podcast erreichen wollten, nämlich mit Erzählungen von Menschen, die selbst in ihrem Kontext etwas verändern, Vorbilder für gewaltfreie Veränderungen zu schaffen.
Letztlich können wir nicht wissen, was diese Erzählungen auslösen, aber wir können darauf gucken, was wir getan haben, um diese Geschichten hörbar zu machen. Unter machtkritischen Gesichtspunkten fanden wir den Podcast von Anfang an herausfordernd und haben deswegen auch gleich zu Beginn des Projekts beschlossen, dass wir den Prozess am Ende reflektieren und das auch öffentlich machen. Das ist heute. Wir hatten in der Gruppe alle schon häufig in Süd-Nord-Zusammenhängen gearbeitet oder waren darin aktivistisch aktiv. Das heißt, viele Fallstricke waren uns bekannt, ohne dass wir direkt Antworten darauf gehabt hätten. Aber genau so ein Projekt wie dieses hatten wir noch nie gemacht.
Dabei waren spezifische Punkte. Die Themen Krieg und Frieden sind hochsensibel. Teilweise traumabelastet und Sicherheitsaspekte sind in ganz besonderer Weise zu beachten. Zwar enthält die Berichterstattung über den globalen Süden häufig direkt oder indirekt Gewaltaspekte, aber hier war es nochmal sehr explizit. Des Weiteren wollten wir inhaltliche Interviews führen, zum Beispiel über bestimmte aktivistische Ansätze sprechen, aber es waren auch persönliche Interviews, in denen biografische Hintergründe eine wichtige Rolle gespielt haben und die Menschen als Personen sichtbar geworden sind. Das hat eine andere Vertrauensbasis vorausgesetzt. Zuletzt, wir hatten wenig Zeit und nicht besonders viel Geld. Das waren Rahmenbedingungen, die von Anfang an Prozesse ausgeschlossen haben, die wir eigentlich sehr gut gefunden hätten.
In den nächsten 60 Minuten werden wir versuchen, einige unserer Erfahrungen zu teilen, in der Hoffnung, dass sich dabei ein paar Dinge verallgemeinern lassen. Unsere Fragestellung war dabei, wie können wir über Friedensaktivismus im globalen Süden berichten, sodass die Komplexität von Frieden und seinen Implikationen mit Gerechtigkeit sichtbar und auch unsere Verantwortung im globalen Norden deutlich wird. Und wie können wir den Prozess so gestalten, dass eine machtkritische Haltung sich auch in konkreten Praxen zeigt?
Wir haben dafür all unseren InterviewpartnerInnen Feedbackfragen geschickt, um im Nachhinein von ihnen zu hören, wie der Prozess für sie gelaufen ist. Die Tatsache, dass wir nicht so viele Antworten bekommen haben, wie erhofft, zeigt schon Teile des Problems auf, welches wir auch im Gespräch erörtern werden. Nämlich, wie viel Zeit der AktivistInnen können wir eigentlich beanspruchen? Wir sind auch nicht sicher, ob es im Prozess wirklich den Raum gab, um Kritik äußern zu können. Das Feedback, was wir bekommen haben, war trotzdem total hilfreich für uns. Vielen Dank an Huda aus dem Sudan, Nabo aus dem Senegal und Derek von den Philippinen dafür.
Außerdem haben wir Maria und Juliana vom Arbeitskreis Herrschaftskritische Friedensforschung gebeten, sich zu einigen Fragen nochmal zu äußern. nochmal, weil die beiden uns dankenswerterweise in verschiedenen Phasen des Prozesses beraten haben, was sehr hilfreich für uns gewesen ist.
Live heute im Gespräch sind May und Hannah. May ist Gründerin des feministischen Netzwerks BANA im Sudan, das wir auch interviewt haben. Sie lebt selbst in Deutschland und macht im Auftrag der Kurve Wustrow Lobby- und Netzwerkarbeit für BANA. Sie hat den Kontakt zu Huda und Samia, unseren Interviewpartnerinnen, hergestellt. Sie kennt also die Welt unserer GesprächspartnerInnen genauso wie die unserer Hörerinnen in Deutschland. Und sie beschäftigt sich mit ähnlichen Fragen wie wir in dem Podcast. Wie können solidarische Verbindungen in den globalen Süden hergestellt und die Anliegen von AktivistInnen hier in Deutschland oder Europa gestärkt werden? Herzlich willkommen, May. Wie schön, dass du da bist.
Hannah kennt ihr als Moderatorin im Podcast. Wir haben uns als Gruppe im Vorfeld der heutigen Sendung getroffen und unsere Erfahrungen geteilt und Hannah wird versuchen, die Quintessenz dieser Reflexion an euch weiterzugeben. Keine ganz einfache Aufgabe. Vielen Dank dafür.
Wir kannten uns als Redaktionsgruppe teilweise nicht oder wenig. Das heißt, wir mussten uns auch intern erstmal darüber austauschen, was uns wichtig ist und welche Wege wir gehen wollen, alles zu erreichen. Das beginnt schon bei der Frage, wen wir als Interviewpartnerin anfragen, wer soll eigentlich zu Wort kommen und wie entscheiden wir alles gemeinsam. Dazu sagt Juliana vom Arbeitskreis Herrschaftskritische Friedensforschung.
Konkret kann das zum Beispiel heißen, sich seiner eigenen Vorstellungen und auch politischen Haltungen bewusst zu werden, mit der ich eben an das Projekt und an die Menschen herantrete. Und dabei auch als Beispiel Bedingungen, Möglichkeiten, aber auch Grenzen von Solidarität mitzudenken. Das ist ein Prozess, der sich sehr gut auch in der Gruppe machen lässt. Also auch die anderen Mitglieder in dem Projekt zum Beispiel zu bitten, einen zu spiegeln, beziehungsweise da eben ganz offen und ehrlich über die eigenen Haltungen und die eigene Motivation eben zu sprechen und es zu reflektieren.
Hannah, was würdest du sagen? Welche Auseinandersetzungen waren wichtig? Wie haben wir sie geführt und was haben wir vielleicht auch versäumt?
Also für uns war eine machtkritische Herangehensweise von Anfang an Konsens. Was es aber bedeutet, an wie vielen kleinen und größeren Stellen da Fragen auftauchen, wurde uns eigentlich erst im Prozess deutlich. Wir kannten uns in der Gruppe ja persönlich nicht alle und wussten nicht, welche Biografien oder Reflexionen vorausgegangen waren bezüglich der herrschenden Macht- und Diskriminierungssysteme. 3 von uns sind in Deutschland geboren, 1 von uns ist in Kolumbien geboren. Wir haben uns nie Zeit genommen, gemeinsam zu besprechen, was unsere Sozialisation für unsere Gruppe bedeutet, individuell und in der Zusammenarbeit. Trotzdem war von Anfang an auch unter uns eine Vertrauensbasis da. Wir wussten voneinander grob, in welchen politischen Zusammenhängen wir in den letzten Jahren gearbeitet haben und einzelne von uns waren auch schon zusammen in der Arbeit. Wir hatten sehr schnell Vertrauen ineinander, dass wir das mit dem machtkritischen Fokus wirklich ernst meinen. Das bedeutet nämlich auch, dass wir uns gegenseitig kritisieren und hinterfragen können, ohne dass eine gleich beleidigt einschnappt. Es war von Anfang an klar, dass es hier nicht um uns geht, sondern es geht um unsere InterviewpartnerInnen, ihre Erfahrungen, ihre Geschichte. Das hat uns enorm geholfen im Prozess. So ein Projekt ist leider immer dem Zeitdruck der Projektförderung unterworfen. Und das können wir auch für Peace Sounds sagen, dass wir alle über die geplante und bezahlte Zeitbudgets hinausgearbeitet haben. Und trotzdem haben wir schon in der ersten Sitzung Punkte und Methoden der Auseinandersetzung definiert. Und wir haben die dann auch nicht fallen lassen. Julia hat gleich zu Anfang einen wertvollen Input zum Thema Frieden gegeben. Welche Friedensbegriffe gibt es überhaupt? Gewalt oder Dekolonialität waren Thema. Wie wir uns im Vorfeld mit diesen Fragen beschäftigen, macht ja auch was, wie wir die Fragen unseren InterviewpartnerInnen stellen. Hier können wir sagen, wir haben vor allen Dingen aus unseren vom globalen Norden geprägten Ressourcen geschöpft. Wichtig war uns daher auch das kritische Coaching durch Maria und Juliana vom Arbeitskreis Kritische Friedensforschung. Da haben wir gleich zum Anfang an Termine und Reflexionsschlaufen eingeplant. Wofür wir auch keine Zeit haben, waren Emotionen. Also was machen die Interviews mit uns? Wir haben ja auch in der Gruppe ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Krieg und gewalttätigen Konflikten. Und deswegen haben die Interviews auch sicher unterschiedliche Emotionen bei uns hervorgerufen. Und darüber haben wir uns eigentlich nie ausgetauscht.
May, das ist ja ein Thema, mit dem du wahrscheinlich auch tagtäglich konfrontiert bist. Also im Sudan ist gerade Krieg und auch die Aktivistinnen, mit denen du arbeitest, sind ständig in Gefahr und gleichzeitig ist deine Aufgabe hier, das Thema in einem Umfeld zu platzieren, wo die meisten Menschen gar keine Ahnung davon haben, was Krieg bedeutet. Wie gehst du damit um? Was ist dir dabei wichtig?
Yes, there are a lot of people, they don't know about the war. With although that they know about that these two generals who are fighting.
Ja, es gibt eine Menge Menschen, die nichts über den Krieg wissen. Selbst wenn sie aus den Medien wissen, dass es dort zwei Generäle gibt, die miteinander kämpfen, haben sie keinen Kontakt zur sudanesischen Diaspora oder anderen Menschen mit entsprechenden Ressourcen oder Expertise. Ein Teil meiner Arbeit und was ich tue, ist Lobby- und Advocacy-Arbeit und der Aufbau von Solidaritätsnetzwerken mit den Menschen, die an Frieden und Gewaltfreiheit glauben. Wir versuchen, Informationen zur Verfügung zu stellen, die erklären, was es bedeutet, in einem Krieg zu sein, über den nicht gesprochen wird. Der Krieg im Sudan wurde in den Medien nicht als wichtig behandelt. Das war nur zu Anfang in den ersten zwei Monaten der Fall, doch dann wurden wir alleine gelassen. Deshalb habe ich hier in meiner Position als Aktivistin damit begonnen, mit anderen Menschen, die an Gewaltfreiheit glauben, zu kooperieren, um die Stimme derjenigen zu erheben, die nicht hier sind, und um über den Krieg aufzuklären. Ich beobachte in Europa und insbesondere in Deutschland, dass die Menschen die Informationen von sich wegschieben, insbesondere wenn es weit weg von ihnen ist. Sie kennen Afrika als arm, wo es Konflikte gibt, es nichts zu essen oder zu trinken gibt. Doch es geht nicht um Essen und Trinken, es geht um Menschlichkeit. Es geht nicht darum, mich zu bemitleiden, sondern es geht darum, uns zu motivieren und zu handeln. Den Weg, den du wählst zu handeln oder deine Stimme zu erheben, gemeinsam mit uns, wird eine Unterstützung sein für die Menschen vor Ort.
Wir hatten darüber gesprochen in der Vorbereitung dieser Sendung, wie man eigentlich diese Informationen hier so vermitteln kann, dass man die Leute aufrüttelt, also sozusagen die Augen öffnet für das, was passiert in der Welt, aber gleichzeitig sie nicht abschreckt sozusagen, also dass die Leute nicht in so einer Schockstarre bleiben. Kannst du was darüber sagen, wie... Also das ist ja irgendwie auch deine Aufgabe tagtäglich, wie du das machst.
Ja, actually, the reality is there.
Die Realität ist da. Menschen müssen der Realität ins Auge sehen. Das, was ich hier tue, kann ich nicht verstecken. Aber ich werde auch sensibel damit umgehen, dass Menschen geschockt sein könnten. Oder überrascht, dass das, was hier in Deutschland oder Europa in den Medien gezeigt wird, nicht der Realität entspricht. Ich habe die Informationen aus erster Quelle. Ich versuche, die Informationen zu kombinieren, sowohl die gute als auch die schlechte Seite zu zeigen, die softe und die harte, für die Menschen, die den Sudan, seine Geschichte und Historie des Konflikts nicht kennen. Das ist ein taktischer Weg, solidarische Menschen auf deine Seite zu bringen, zu zeigen, welche schöne Revolution es gegeben hat. Wir sind starke Menschen. Wir haben dies getan und das getan. Schon seit einer langen Zeit, um das Regime zu stürzen.
We are strong people. We are doing this and that from long time now to put the regime, the government down.
Doch jetzt sind wir mit dem Krieg konfrontiert. Es geht nicht darum, ihnen zu Anfang schon die schrecklichen Bilder zu zeigen. So stößt du die Menschen eher von dir weg, weil es den Menschen vielleicht zu viel ist, weil es sie traumatisiert. Ich versuche also, die Mentalität der Menschen zu lesen und ihren Raum zu respektieren und zu schützen. Wie viele Informationen müssen sie aufnehmen? Wann immer ich eine Veranstaltung organisiere, frage ich die Gastgeberin danach, wer die Zuhörerinnen sind, was sie hören müssen und wie sie mit der Situation umgehen können. Und du kannst in deiner Zuhörerschaft lesen, ob du dich gut vorbereitet hast. Wenn Sie mehr wissen wollen, können Sie direkt zu mir kommen. Manchmal bitten Sie mich, Ihnen mehr zu schicken oder in einem separaten Raum darüber zu sprechen.
And you can read from your audience if you are really well prepared and that if they need more they can come to me directly. Sometimes people they said okay, send us the information or let us have talk, separate talk.
Es ist Fakt, dass jeder Krieg, jeder Konflikt schmerzhafte Seiten hat. Aber wie kannst du diese schmerzhafte Seite präsentieren, ohne anderen damit zu schaden? Es ist wichtig, auf die Gefühle der Menschen zu achten, die noch nie solche Formen der Gewalt oder Konflikte in ihrem Leben erfahren haben. Außerdem freundlich zu sein und nicht zu erwarten, dass die Menschen auf meiner Seite sein werden. Sie müssen nicht den gleichen Schmerz erleben. Zumindest wird ihnen bewusst, dass es Probleme in dieser Welt gibt und dass ein Raum entsteht, darüber nachzudenken, wie sie Unterstützung leisten und solidarisch sein können. Das ist das Wichtige.
But at least they are aware that there are problems in this world and they can also think have a space to think that how they can support and be in solidarity. This is the important thing.
Wir haben viele Monate gebraucht, bis wir das erste Interview geführt haben. Das heißt, viel Zeit ist auch in die Vorbereitung geflossen. Wie kommunizieren wir was mit den InterviewpartnerInnen im Vorfeld? Aus den Rückmeldungen, zum Beispiel von Derek und Nabu, kann man heraushören, dass das für sie tatsächlich auch wichtig gewesen ist.
La manière dont tout cela a été préparé, c'est-à-dire, il n'y avait pas de surprise majeure. J'ai été informé de.
Außerdem war alles gut vorbereitet, also es gab keine großen Überraschungen. Ich war über das Projekt und seine Inhalte frühzeitig informiert, auch über seine Ziele und wer an dem Projekt beteiligt ist. Meine einzige Sorge war die Sprache, aber mir wurde versichert, dass es eine Simultanübersetzung geben würde.
Und Maria vom Arbeitskreis Herrschaftskritische Friedensforschung betont auch, dass das Interview eben nicht mit der ersten Frage beginnt.
Zum einen denke ich, wäre es immer wichtig, also sich natürlich einzulesen oder halt auch einzuhören, zu versuchen, vor so einer kurzlebigen Zusammenkunft mit den anderen Menschen zu verstehen, in welchem Kontext natürlich das stattfindet, jenseits von sozusagen unserer eurozentrischen Brille darauf. Und dann denke ich, wäre auch das Gespräch im Vorhinein hilfreich, ne? Dass eben genau diese Vorarbeit sozusagen, die Vertrauensbildung, die überhaupt das Abstecken, was ist für die Person denn eigentlich wichtig zu erzählen, was will die uns vielleicht erklären, was wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir nur durch unsere eigene Brille gucken.
Hanna, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was an Vorbereitung den Interviews alles vorausgegangen ist?
Wir haben die Anfrage lange vorbereitet. In der Anfrage stand, wer wir sind, warum wir das Projekt machen wollen, dass in Deutschland die Erfahrungen, Perspektiven und Expertisen von Friedensinitiativen aus dem globalen Süden in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind, dass der Begriff vom Frieden einseitig geprägt ist und dass wir eben auch die Interviews mit ihnen zusammen entwickeln wollen, die Fragen zusammen mit ihnen entwickeln. Und wichtig uns auch ist, dass wir durch unser Projekt die Interviewpartnerinnen keine zusätzlichen Gefahren ausgesetzt werden. Wir haben in der Anfrage geschildert, wie ein Interview ablaufen soll und dass erst Vorgespräche kommen. Wir haben die technischen Fragen versucht zu klären. Welche Technik haben unsere InterviewpartnerInnen und auch, wann haben sie überhaupt Zeit? Also es gibt ja auch Zeitverschiebungen. Wir haben geschrieben, wir würden gerne in der Sprache die Interviews führen, in der sie sich wohlfühlen und wann die Interviews stattfinden wollen. Wir haben auch versucht zu schildern, was wir mit dem Produkt machen, mit dem Podcast. Also wir haben mindestens immer ein Vorgespräch geführt und wir haben viele Feedbackschleifen eingebaut. Manchmal war es auch vielleicht zu viel. Ein Interviewpartner ist während der Vorbereitung abgesprungen, vielleicht auch, weil ihm der Aufwand bewusst wurde. Also die Frage war immer für uns, wie können die InterviewpartnerInnen den Inhalt und den Verlauf von unserem Projekt mitbestimmen? Wie viel Zusammenarbeit ist überhaupt zumutbar? Wir haben auch klar gemacht, dass wir den InterviewpartnerInnen ein Honorar zahlen. Trotzdem wir so versucht haben, transparent zu sein, hat niemand eigentlich von unseren InterviewpartnerInnen die Chance ergriffen, unsere Fragen zu ändern oder die Anmoderation. Das hat uns zweifeln lassen, aber wir haben uns auch gefragt, welche Rolle spielt es überhaupt, ein Angebot zu machen und unsere Schritte transparent zu machen und Mitgestaltung überhaupt anzubieten. Wir wissen nicht, welche Erfahrungen vorher gemacht wurden mit der Presse, mit den Medien.
Ein wichtiger Punkt bei dieser langwierigen Vorbereitung war die Herstellung von Vertrauen. Teilweise kannten wir die Interviewpartnerin schon ganz gut. Manchmal gab es auch erst ein Treffen und selbst das nicht bei allen. Hanna, wie hat sich das wiederum auf die Interviewsituation ausgewirkt?
Naja, wir haben festgestellt, dass die Kommunikation sehr viel leichter ist, je besser wir uns kannten. Nabu hat das auf die Frage, ob sie an irgendeiner Stelle gezögert hat, mitzumachen, auch geantwortet.
Je n'ai eu en réalité aucune hésitation pour avoir déjà fait des interviews avec Anna. Donc c'est une personne que je connaissais déjà.
Ich habe nicht gezögert, da ich schon mal ein Interview mit Anna geführt hatte. Ich kannte sie also schon. Zudem hatte die Verbindung eine Person hergestellt, die viele Jahre mit uns gearbeitet hatte und die weiterhin unseren Kampf für den Frieden unterstützt, für Frauenrechte und Frauenautonomie. Das ist also eine Vertrauensperson und ich weiß, dass sie mich nicht in Schwierigkeiten bringen würde. Ich war also ganz offen.
Me mettre dans des problèmes. Donc, j'étais tout à fait ouverte.
Es war uns vorher gar nicht klar, dass dieses Vertrauen so ein wichtiger Punkt sein würde.
Maria hat außerdem darauf hingewiesen, dass je weniger man Zeit hat, sich kennenzulernen und je weniger Vertrauen aufgebaut werden konnte, desto stärker wirken die Machtverhältnisse in das Gespräch hinein.
Wie wirken unterschiedliche Achsen von Herrschaft, von Unterdrückung auf so eine Situation, in dem wir miteinander ins Gespräch kommen und in eurem Fall journalistisch arbeiten wollen. Und dann haben wir natürlich unterschiedliche Standpunkte, also geopolitische Standpunkte, kulturelle Standpunkte und natürlich entlang von Gender, Rassialisierung, Bildung etc., die natürlich unterschiedlich auf diese Gesprächssituation einwirken.
May, aus deiner Erfahrung heraus, wie wirken diese Machtverhältnisse auf Begegnungen, in deinem Fall zwischen Soli-Gruppen in Deutschland und AktivistInnen im Sudan? Also wie verhandelt ihr die unterschiedlichen Positionierungen und die Machtverhältnisse in eurer Zusammenarbeit?
Okay, for me, it is big challenges, to be honest. But like the people I work with them, that Banner Group and other groups that I engage with them, it is easy because of the language barrier. It is easy because the culture is similar. And also we understand exactly what is the conflict. Since we're born, we have this experience that we're born in war and we are fighting. And we're fighting and we try to exist and have to be visible, you know.
Für mich sind das große Herausforderungen, um ehrlich zu sein. Mit den Menschen, mit denen ich in der Bana-Gruppe und anderen Gruppen zu tun habe, ist es einfach. Wir haben keine Sprachbarriere, eine ähnliche Kultur und außerdem verstehen wir genau, was den Konflikt ausmacht. Seit unserer Geburt teilen wir diese Erfahrung. Wir sind im Krieg geboren und kämpfen und versuchen zu existieren und sichtbar zu sein. Hier arbeitet man anders. Es braucht viel Zeit, alles zu erklären. Du versuchst auch die ganze Zeit vorsichtig zu sein, nicht zu viel zuzumuten. All die Informationen aufzunehmen, das braucht Zeit. Und wenn wir über die Solidaritätsgruppe hier sprechen, sie haben mehr Freiheiten für Demonstrationen, ihre Treffen zu strukturieren und ihre Stimme zu erheben und manchmal das System zu konfrontieren. Und es hat auch Auswirkungen auf mich als schwarze Frau, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die weiß, die deutsch oder anderer europäischer Nationalität sind, wie der Großteil in meiner Gruppe zurzeit.
Like white people or like German or other nationality from the European nationality, that the bigger number that I have in my group now, it is also have side effect for me, because sometimes I feel like I have to explain a lot, and I have to be ready for any kind of questions.
Für mich gibt es Nebeneffekte, weil ich das Gefühl habe, dass ich viel erklären muss, und ich muss bereit für jede Art von Fragen sein. Und manchmal fühle ich mich nicht diskriminiert, aber unsicher, wenn ich zu sichtbar werde. Denn das könnte gefährlich für meinen Aktivismus sein, denn ich bin Geflüchtete. Ich habe nicht die hundertprozentige Freiheit zu tun, was ich eigentlich tun will. Manchmal ist dadurch meine Stimme und meine Bewegung begrenzt. Und wenn ich die beiden Gruppen miteinander vergleiche, gibt es starke Positionen in diesen beiden Gruppen. Aber die Bedingungen unterscheiden sich eben. Die Gruppe im Sudan hat keine Freiheit. Sie haben keinen Raum. Sie können nicht sprechen. Und die Frauen sind mit sehr viel Gewalt konfrontiert. Und hier haben die Frauen sehr viel Freiheit zu sprechen. Und sie können auch ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse ausdrücken. Mindestens so, dass sie einen Raum teilen und darüber sprechen können. Deshalb fühle ich mich zwischen den beiden Kulturen und zwischen verschiedenen Dynamiken. Manchmal gehe ich dabei verloren und finde mich selbst nicht mehr. Aber ich versuche auch, einen offenen und sicheren Raum für mich zu schaffen, um mich nicht in eine Situation zu bringen, mit der ich irgendwann nicht mehr umgehen kann. Ich versuche, mich zu schützen, als schwarze Frau, die für die Rechte anderer Menschen kämpft, die weit weg sind, und auch in dem System hier, um existieren zu können und anerkannt zu werden.
That is not dragging myself to a such a kind of group that I cannot deal with it in the future or I cannot protect myself. Other black women who are fighting for the right of other people far away and fighting for the system here also. To be exist and to be recognized.
Kommen wir jetzt dazu, wie die Interviews tatsächlich dann stattgefunden haben. Hannah, du hast eben schon gesagt, dass wir den Leuten eigentlich geschrieben haben, sie können in der Sprache sprechen, in der sie sich wohlfühlen. Also wir wollten eigentlich den Menschen ermöglichen, in ihrer Erstsprache sprechen zu können und eben nicht auf die jeweilige Kolonialsprache ausweichen zu müssen. Und das ist uns am Ende aber eben nicht gelungen. Hannah, welche Rolle hat die Sprache in den Interviews gespielt?
Also genau wissen wir das natürlich nicht. Wahrscheinlich war es unterschiedlich. Also Rocío hat zum Beispiel erst nach dem Interview, ist ihr aufgefallen, sie hat das Interview auf Spanisch geführt und hinterher hat sie sich gefragt, wenn die Person auf Wayuu ihrer eigenen indigenen Sprache hätte sprechen können, wäre das Interview vielleicht anders verlaufen. Und dann hat sie sich aber auch gesagt, das ist aber die Sprache, die eigentlich das Kollektiv nur intern spricht. In der Öffentlichkeit wird diese Sprache nicht gesprochen, sondern da wird Spanisch gesprochen. Aber sie hat eben nicht gefragt. Und Sprache ist aber ja auch viel mehr als nur Worte und es liegt nicht nur an der Übersetzung von Worten, sondern es hat auch was mit der Positionierung zu tun. Wie grassroots ist jemand und wie gewöhnt sind sie an internationale Zusammenhalt und an solche Arbeitsprozesse? Also da findet auch oft mehr als nur sprachliche Übersetzungsleistung statt, sondern auch kulturelle Übersetzungsleistung. Im Fall von Nabu ist Französisch wahrscheinlich die Sprache, in der sie gewohnt ist, in ihrer aktivistischen Arbeit zu sprechen und sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Größeres Thema gewesen, als wir gedacht haben. Zum Beispiel für die Philippinen war es sogar schwierig, eine englische Übersetzung zu finden. Nicht wegen der Sprache an sich, sondern eben genau wegen diesem Kontextwissen. Wegen der kulturellen Übersetzung, wegen der politischen Positionierung im Konflikt.
Das heißt, selbst wenn alles super übersetzt ist, wie viel können wir davon eigentlich wirklich verstehen? Maria hat diese Schwierigkeit am Beispiel des Begriffs Territorio versucht deutlich zu machen.
Wenn wir jetzt ein Interview führen mit einer Aktivistin, wo es um die Regenwaldabholzung geht und jetzt mal ein wirklich einfaches Beispiel zu machen und dann wird von Territorio gesprochen, ja, also Territorium sozusagen, dann haben wir in Deutschland ein Verständnis von Territorio, das geografisch ist, um das mal so sehr platt zu sagen. Es ist geografisch, es ist reduziert auf eine Landkarte, also wir haben direkt eine Landkarte im Kopf, ne? Und denken dann darum, wie die Bäume abgeholzt sind. So. Aus der Perspektive der Aktivistin geht es vielleicht um was, um viel mehr. So, es geht um eine Beziehung zu der Natur, also zu dem, was wir als Natur verstehen, dazu, wie bestimmte spirituelle, gemeindebasierte Formen des Lebens aufrechterhalten werden können, die gestört werden, wie das Verhältnis mit den Tieren, wie das Zusammenleben mit den Tieren und so weiter und so weiter. Also es hat ein ganz anderes Verständnis und das checken wir ja gar nicht, wenn wir von vornherein aus unserer Positionalität und unserer sozusagen, andere bezeichnen das als weiße Ignoranz, also unserer eigenen Eurozentrik in das Gespräch gehen. Und das ist sozusagen ein Grundproblem, was, glaube ich, bei Journalismus, wenn es eben dieses vorausgehende Wissen nicht oder diesen vorausgehenden Dialog nicht gibt, schnell zu Missverständnissen führen kann.
Der zentrale Begriff in unserem Podcast war Frieden. Ein Begriff, der erstmal für alle klar erscheint. Dazu Juliana.
Da ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass es eben die vielfach kritisierte, aber immer noch sehr weit verbreitete Idee des sogenannten liberalen Friedens gibt, die unter anderem darauf beruht, dass die historischen Erfahrungen und beispielsweise auch die daraus abgeleiteten Politiken Europas bzw. des sogenannten globalen Nordens universalisierbar sind. Also eben die Idee, dass die eigene Geschichte und die daraus gezogenen Schlüsse sich auch auf andere Kontexte dann übertragen lassen. Und das hat dann eben zum Beispiel zur Folge, dass das daraus ebenfalls abgeleitete, ich sag mal in Anführungszeichen, Rezept für Frieden, etwa durch Entwicklung in diesem Verständnis vereinfacht gesagt, in und auf jedweden Kontext exportierbar und anwendbar wird. Was dann wiederum zur Folge hat, dass eben weder lokale Friedensverständnisse noch auch lokale Konflikttransformationsansätze berücksichtigt werden, beziehungsweise diese sogar unterlaufen werden, was einem nachhaltigen Frieden oder einer nachhaltigen Konflikttransformation eher eben zuwiderläuft. Außerdem werden in der Verknüpfung beispielsweise von Frieden mit Entwicklung oft diese neokolonialen Ideen eben von Zivilisierung und Fortschritt vermeintlich unterentwickelter Bevölkerungen reproduziert. Also das ist da ganz klar eine weitere Gefahr, die sich in den Narrativen und auch in den Ansätzen bisweilen immer noch findet und wozu es inzwischen aber auch sehr viel kritische Forschung gibt. Aus meiner Sicht ist da ein Weg, konkret auch wirklich über diese Begriffe zu sprechen und sie eben nicht einfach als universell gültig vorauszusetzen. Und auch im Vorfeld des Projekts wiederum gut zu recherchieren und sich eben auch bewusst zu machen, dass es eben nicht diese eine Definition, sondern möglicherweise eben eine Vielfalt von Verständnissen und Interpretationen solcher Konzepte gibt. Und dass jede Definition auch ihre eigene Entstehungsgeschichte im Kontext globaler Macht-, Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse hat. Und im Weiteren muss auch die Frage, inwiefern diese Verständnisse dann mit Gerechtigkeit zusammenhängen und was das im Einzelnen bedeutet, dann mit InterviewpartnerInnen besprochen werden oder kann mit ihnen besprochen werden, was sicher auch zu einem guten Austausch eben darüber beitragen kann, welche Friedensverständnisse wir selber mitbringen, welche Friedensverständnisse andere haben und wie die sich auch in den einzelnen Kontexten dann eben zeigen und auswirken. Aus meiner Sicht macht es in dem Kontext dann auch aber viel Sinn, anderen Friedensverständnissen beziehungsweise dem Fragen nach diesen Friedensverständnissen möglichst viel Raum zu geben und möglichst wenig dann selbst zu erklären.
Ein Punkt, mit dem wir uns vorher auch beschäftigt haben, war, was haben die AktivistInnen eigentlich davon, dass wir hier in Deutschland auf unserem Sofa sitzen und ihre Geschichten zuhören? Deshalb haben wir beim Feedback auch gefragt, was eigentlich ihre Motivation war, beim Podcast mitzumachen.
The interview was useful because you managed to find an activist from the ground who can give you the right information.
Das Interview war sinnvoll für mich, weil du hast es geschafft, Aktivistinnen von der Basis zu finden, die die richtigen Infos geben können. Und ich war glücklich, dass diese Informationen jetzt öffentlich werden, dass die Menschen außerhalb des Sudans in dem Podcast diese Dinge hören können und nicht nur auf diejenigen aus den Medien angewiesen sind.
The interview was really very useful to me and I was very happy of it.
Ce qui m'a motivé à participer au podcast, c'était de pouvoir avoir aussi écho au niveau des autres continents, d'autres pays.
Ich war motiviert, bei dem Podcast mitzumachen, ein Echo aus anderen Ländern und Kontinenten zu bekommen. Also von den Leuten und Organisationen, die ihr interviewt habt, zu hören, wie die Leute dort mit ihren Konflikten umgehen.
Mais de notre côté, c'était aussi de partager notre expérience, de faire connaître le conflit de Casamance et de trouver peut-être des gens qui, à travers ce que nous avons dit, pourraient.
Außerdem wollte ich unsere eigenen Erfahrungen teilen, um den Konflikt in der Casamance bekannt zu machen. Vielleicht tragen die Leute, die uns hören, auch dazu bei, dass mehr Menschen von diesem Konflikt erfahren.
Intensité et dans un pays jugé démocratique, libre, paisible, etc. Donc il était important pour nous de faire connaître que ce pays.
Weil der Konflikt gilt als Konflikt niederer Intensität in einem demokratischen, freien, friedlichen Land. Deshalb ist es für uns wichtig, klarzumachen, dass in diesem friedlichen Land vorbildlicher Schüler des Neokolonialismus und des Neoliberalismus doch seit über 40 Jahren dieser Konflikt herrscht, der immer noch Todesopfer durch Minen fordert und der die Frauen weiterhin vieler ihrer Rechte beraubt.
Droit, etc. Donc voilà un peu pour toutes ces raisons, nous avons voulu participer.
Für uns war das interessant zu hören, dass die beiden wenigstens schon das Anliegen hatten, ihre Version der Geschichte zu erzählen und öffentlicher zu machen. May, wenn du Lobbyarbeit machst für Bana in Deutschland und Europa, was ist dir bei der Repräsentation der Bewegung wichtig?
Yeah, for the Lebanese advocacy, it's important for me that those strong women should be really known and people support them.
Für die Lobby- und Advocacy-Arbeit ist mir wichtig, dass diese starken Frauen wirklich bekannt werden und dass Menschen sie unterstützen. Denn ohne die Arbeit von Bana im Sudan kann ich überhaupt nichts in Deutschland machen. Das ist der einzige Weg, der mich motiviert. Ich habe mein Zuhause verlassen und hier fühle ich mich nicht wie zu Hause. Aber egal, vor welchem Publikum ich stehe, hilft mir meine Arbeit und die Motivation und große Solidarität, die sie schicken. Wenn sie mich bitten, gemeinsam stark zu sein. Ich sehe sie vor mir und wie stark und wie engagiert sie sind, jetzt in dieser schwierigen Situation seit Februar 2015, als der Krieg im Sudan ausbrach. Die Bana-Gruppe und die Frauen arbeiten Tag und Nacht. Sie haben nie aufgehört. Ich empfinde große Liebe für sie von hier. Ich wünsche, dass sie alle in Sicherheit sein werden. Keine Wörter können das beschreiben. Und das ist auch der Grund, warum ich immer möchte, dass Menschen es wissen. Sudan ist nicht nur Krieg und Armut. Sudan hat eine schöne Revolution, eine schöne junge Generation und Menschen, die gekämpft haben und die weiterhin kämpfen, die sich für Menschlichkeit einsetzen, gegen die ganze Gewalt, die ihnen begegnet.
Sudan has a beautiful revolution, has a beautiful young generation and people who have been fighting and keeping fighting. And resisting for all this inhumanity and for all violence that they're facing. They've been killed, they've been raped, they've been.
Sie wurden ermordet, vergewaltigt. Sie wurden verschleppt oder sie sind in der Diaspora wie wir. Aber trotzdem haben sie den Spirit, sich weiter für den Frieden und die Gewaltlosigkeit einzusetzen. Und Freiheit, das ist, was sie sich alle wünschen. Das ist es, was mich motiviert, wenn ich hier stehe und die Lobby- und Advocacy-Arbeit mache. Ich möchte nicht nur, dass alle in Deutschland und Europa Bescheid wissen, was ich mache und woraus meine Arbeit besteht, weil es auch ihre Arbeit ist. Sie müssen hier sichtbar werden. Um die Frauen und die Graswurzelbewegungen zu stärken, reicht es nicht zu klatschen und zu schreien. Es geht darum, auf eine Weise zu handeln, die den Raum öffnet, um den Geschichten dieser Frauen zuzuhören. Denn was sie tun, inspiriert mich. Und deswegen gebe ich ihre Geschichten an alle weiter, die noch nichts davon wissen. Wer ist Bana? Wer ist diese Graswurzelbewegung im Sudan? Wir hoffen alle gemeinsam, diesen Schmerz zu überwinden, indem wir uns nicht gegenseitig verlieren und indem wir Räume für unser neues Land kreieren.
We hoping all together to overcome this pain in a such a way that we're not losing each other and also to build our space for our new country.
May, du hast eben gesagt, die Stimmen der starken Frauen hier hörbar machen oder sichtbar machen. Und ich habe mich gerade erinnert, als du hier im Radio warst und wir das Gespräch mit Bana vorbesprochen haben. Und dann hast du gesagt, ja, ich muss das mit denen besprechen, wer eigentlich mit euch reden möchte im Podcast und so weiter. Weil theoretisch, du warst ja auch alles über Bana, wir hätten ja auch mit dir einfach sprechen können. Also das ist vielleicht so ein Beispiel dafür, wie diese Stimmen hier hörbar werden, oder? Und vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was dir daran so wichtig war in diesem Prozess, wer da eigentlich spricht und wie das ausgewählt wird.
We don't like to have power in our group. Even if I'm the founder of the Bana, we use consensus, we share, we talk.
Wir möchten keine Macht haben in unserer Gruppe. Selbst wenn ich die Gründerin von Bana bin, wir entscheiden im Konsens. Wir teilen, wir sprechen. Für mich ist das sehr wichtig. Sie müssen sichtbar werden. Sie müssen einen Raum bekommen, sich zu äußern und bekannt zu werden. Die Menschen hinter Bana. Wer ist Bana? Bana ist nicht Mai. BANA ist eine Gruppe von Frauen, starke Frauen, die zusammenarbeiten. Die Menschen mit der größten Wirkung, die besonders leiden und sich abmühen. Ich möchte nicht den Raum anderer Menschen einnehmen. Deshalb habe ich Nein dazu gesagt und vorgeschlagen, dass wir zuerst darüber sprechen, wer für BANA sprechen wird.
That let us talk first and choose who gonna speak. Because in any kind of grassroots movement or a group, the power sharing is better.
In jeder Art von Graswurzelbewegung oder Gruppe ist es besser, die Macht zu teilen. Das haben wir gelernt und darüber sind wir uns in BANA einig. BANA ist eine Familie. BANA arbeitet mit Konsens. BANA hat keine Anführerinnen. Wir versuchen, die Aufgaben und Rollen zu teilen. Jede muss beteiligt werden. Wir sind die Stimme multimarginalisierter Menschen. Das sollten wir berücksichtigen und das spiegelt sich in unseren Prozessen. Multimarginalisierte Stimmen in der Gruppe sollten auch die Möglichkeit haben, zu sprechen, zu präsentieren und zu partizipieren. Zum Beispiel in einem solchen Interview, Workshop oder etwas anderem. Das ist der Grund für diese Regeln. Wir setzen es als Bedingung und Vereinbarung. Selbst wenn ich für BANA sprechen könnte, muss ich respektvoll zuerst zu Ihnen zurückgehen. Und das hat BANA am Leben gehalten. Und das hielt BANAs Kraft aufrecht, dass wir miteinander teilen, dass wir nehmen und geben.
Um nochmal auf diesen Aspekt der Öffentlichkeit zurückzukommen, als freies Radio haben wir ja nicht die Reichweite wie jetzt zum Beispiel der Deutschlandfunk, also die Öffentlichkeit, die sich unsere InterviewpartnerInnen vielleicht gewünscht haben, können wir nur begrenzt bieten. Deswegen haben wir uns in besonderer Weise gefragt, wie können die InterviewpartnerInnen trotzdem was davon haben? Hanna, was waren da wichtige Punkte?
Also wir haben immer wieder überlegt, wie wir die Verwendbarkeit für die InterviewpartnerInnen sicherstellen können. Also die Sprache, Also, dass wir die Interviews auch in ihre eigene Sprache übersetzen. Am Anfang wollten wir gerne auch, dass alle Interviews in alle Sprachen von allen InterviewpartnerInnen übersetzt werden. Das wäre toll gewesen wegen der Vernetzung, aber das haben wir leider nicht erreicht.
Vielleicht hat es aber auch einfach eine symbolische Wirkung. Für Huda war es zum Beispiel wichtig, dass deutlich wird, dass alle Menschen und Geschichten gleichermaßen wertgeschätzt werden, egal an welchem Ort, und dass so ein Podcast-Projekt ein wichtiges Zeichen gegen Diskriminierung sein kann.
As you talk of discrimination, I think this will be useful, since people still have that mentality of being discriminated, since especially.
Ich glaube, es ist gut, dass ihr über Diskriminierung sprecht, weil Leute haben noch immer häufig diese diskriminierende Haltung, gerade was Hautfarbe oder Kontinent anbelangt. Sie meinen, die eine Seite sei besser als die andere. Also wenn das Projekt dazu beiträgt, dass Leute von verschiedenen Orten ihre Meinung und ihre Erfahrungen teilen, dann bin ich glücklich. Damit Menschen verstehen, dass Diskriminierung nicht gut ist. Wir alle sind Menschen und alle kommen wir vom selben Gott.
This type of project, other people also to understand that it's not good to have discrimination, since all in all we are all human beings coming from the same God.
Ein weiterer wichtiger Punkt war ja auch für uns, wer soll den Podcast hier hören? Also, wie können die Geschichten hier einen Impact haben? Und was können wir dafür tun, dass das auch passiert?
Ja, und dazu hat Maria gesagt,
der Podcast oder so ist dann gelaufen, der wurde produziert, der ist jetzt hörbar. Und dann geht es um die Frage, was machen wir jetzt damit? Ne? Und dann kann natürlich das eine ist dann irgendwie, das den Leuten zurückschicken, damit die was damit anfangen können und vielleicht eine Übersetzung auch, damit die das auch auf ihrer Sprache nachhören können, also nachlesen können. Aber dann natürlich wäre eine Form von Lobbyarbeit sinnvoll, also zu gucken, welche Akteure in Deutschland könnten mit diesem Audiobeitrag was anfangen. Welche Akteure in Deutschland können damit arbeiten, Menschenrechtsorganisationen etc. Vielleicht auch das an Büros von Bundestagsabgeordneten schicken und sagen, hier, wir haben hier einen 4-minütigen Beitrag oder so, ne, oder halbstündigen Beitrag, je nachdem, der das und das und das zusammenfasst. Das kann vielleicht für ihre Arbeit sinnvoll sein. Und ich glaube, das sind Wege, die den Effekt ungemein erhöhen kann, den so eine Arbeit haben kann.
Also an der Verbreitung des Podcasts sind wir noch dran. Das haben wir vielleicht von Anfang an nicht genug mitgedacht oder nicht alles davon mitgedacht. Wir haben schon sehr viel Social-Media-Arbeit gemacht. 15 andere Sender außer der Wüstenwelle in Deutschland und Österreich werden den Podcast ausstrahlen. Aber es fühlt sich an, als wäre da nochmal ein zweiter Teil der Arbeit. Also nachdem wir eigentlich dachten, wir wären schon fertig. Wichtig für uns war es auch immer, über den Podcast hinauszudenken. Also in direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit zu gehen. Also Exil-Communities als AkteurInnen mitzudenken. Wir haben Soli-Veranstaltungen zum Beispiel gemacht in Tübingen. Wir haben uns überlegt, wie wir mit den Podcasts in Zukunft vielleicht Workshops machen können oder MultiplikatorInnen einbinden können. Wir hatten auch eine Veranstaltung zum Kohleabbau in Kolumbien.
Wir wollten wirklich gerne, dass der Podcast dazu beiträgt, aktivistische Bewegungen zu vernetzen, verschiedene Perspektiven auf Frieden und Friedensbewegungen bekannter zu machen. Die bisherigen Episoden des Podcasts waren aber eher ein erster Schritt, um etwas besser zu verstehen, was es dazu noch braucht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei May und Hannah für das Gespräch, bei Nabu, Huda und Derek für ihr Feedback, bei Juliana und Maria für die Beratung und ihre Inputs für die heutige Sendung. Außerdem bei allen Interviewpartnerinnen für die viele Zeit, die sie sich für das Projekt genommen haben, bei den vielen Menschen, die geholfen haben, die Kontakte herzustellen, bei Andrea für die schönen Illustrationen der Episoden, bei Sven für die umfassende Social-Media-Arbeit und Nachhilfe und bei der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit, dass sie das Projekt finanziell unterstützt haben. Im Sinne von Solidarität und Vernetzung schließen wir mit Dereks Worten, der Dinge einfach sehr schön ausdrücken kann.
Trotz aller Unsicherheiten bin ich der festen Überzeugung, dass die Universalität der menschlichen Gefühle über die Nationalitäten hinausgeht. Emotionen dienen als gemeinsamer Faden, der uns alle verbindet und Verbindungen schafft, die über kulturelle Grenzen hinausgehen. Ich bin davon überzeugt, dass diese gemeinsamen menschlichen Erfahrungen in Verbindung mit der Vielfalt der Perspektiven zu wertvollen Erkenntnissen führen, die ein breites Publikum unabhängig von seinem Hintergrund ansprechen können.
B-Sounds ist ein Projekt des Freien Radios Wüstenwelle, des Entwicklungspädagogischen Informationszentrum Reutlingen und Fairstrict, Netzwerk für Fairen Textilien, Menschenrechte und Klimagerechtigkeit.
Es wird gefördert von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg.